Ich bin es, Artus, Sohn des Uther Pendragon von der Burg Camelot, König aller Briten, Bezwinger der Sachsen, Herrscher über ganz England. Das sind einige berühmte Worte über König Artus und darum soll es in dieser heutigen Episode gehen. Ich begrüße auch an dieser Stelle wieder alle neu dazu kommenden Personen und auch alle Alteingesessenen. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und heute diese tolle Episode mit mir durchgehen werdet. Und ich rede nicht viel drum herum und fange natürlich direkt an. Ja, der Titel lässt einen schon darauf hinweisen, worum es heute gehen soll, nämlich über Harry Potter und König Artus. Und zu Anfangs kann man sich natürlich fragen, warum ich diesen Bezug zu der Legende herstelle. Und dazu will ich heute auch in der Episode vorstellen, wer König Artus überhaupt war, warum man ihn kennt und welche Verbindung es zu Harry Potter überhaupt gibt. Ob es Elemente der Handlungsstruktur sind oder vielleicht auch Symbole. Natürlich kennt auch jeder von uns Harry Potter und ist mit den Geschichten der Reihe rund um den jungen Zauberlehrling aufgewachsen. Es gibt Strukturen in dieser Geschichte, die mich, oder eben mehr gesagt Elemente oder bestimmte Aspekte, die mich bis heute nicht loslassen und die ich auch jetzt, wo ich älter geworden bin, erst bemerke, wie zum Beispiel diese ganze Todesthematik in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes zum Beispiel. Und ich finde auch, wenn man sich bei Harry Potter anguckt, den ersten Band betrachtet und dann den Schlussteil, nämlich die Heiligtümer des Todes, dann sieht man auch, dass das eigentlich gar kein Kinderbuch mehr ist und J.K. Rowling viel ernstere Themen behandelt. Ja, es gibt verschiedene Inspirationsquellen, die J.K. Rowling dazu veranlasst haben, diese Geschichte zu schreiben und auf sie aufgebaut hat. Es sind Traditionen, vor allem englische Traditionen oder Aspekte der britischen Mythologie, die auch sehr weit zurückgehen. Und ich finde auch, das zeugt von einem starken Wissen oder von dieser Breite an Fachquellen, die die Autorin eben für diese gesamte Reihe angezogen hat. Und diese gesamten Themen, die sie auch selber einbaut, sind so vielfältig und ich könnte eigentlich ewig noch so damit weitermachen oder auch darüber reden. Aber heute beschränke ich mich doch nur auf diese beiden berühmten Helden der britischen Geschichte. Ja, es gibt einen Grund, warum ich die berühmte Figur Artus mit Harry Potter in Verbindung setze. Denn wenn man sich mit den Hintergründen beschäftigt, erkennt man, dass Harry und Artus mehr gemeinsam haben, als es zuerst den Anschein hat. Beide sind zunächst einmal bekannte Figuren aus Großbritannien und Harry Potter selbst ist ein sehr erfolgreicher Roman. In den USA wurden bis heute, Stand 2021, rund 180 Millionen Exemplare der 7 Bände verkauft, das ziemlich viel ist, weil man denkt, dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten fast 300 Millionen Einwohner haben. Dabei betrug die Startauflage des ersten Bandes, nämlich Harry Potter und der Stein der Weisen, nur 3,8 Millionen Exemplare. Und die des 5. Bandes konnte ein bisschen nachholen und betrug dann 6,8 Millionen. Und die Auflage des 6. Bandes betrug dann schließlich 10,8 Millionen. Und der letzte finale Band konnte eigentlich alles übertrumpfen. Man fing an, erstmal 12 Millionen Exemplare in den Handel zu setzen. Ja, Harry Potter ist natürlich ein unbeschreiblicher Part oder Teil der Kindheit von jedem von uns und das können wir natürlich auch dem Film zuschreiben. Harry Potter und der Stein der Weisen, also der Film kam, wenn ich mich recht erinnere, 2001 in die Kinos, müsste das gewesen sein, oder 2000, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und Chris Columbus hat eben den ersten Film, bei dem ersten Film Regie geführt. Und zu Arthus selbst, also jetzt zu der anderen Figur, muss man, glaube ich, auch nicht viel sagen. Er ist eine der bekanntesten Sagenfiguren der europäischen Literatur, um die sich bis heute zahlreiche Mythen ranken. Und natürlich gibt es auch bei König Arthus eine breite Rezeptionsgeschichte, nicht nur in England, sondern überall auf der Welt. Und vor allem auch im Film selbst. Vielleicht kennt ihr auch die Serie Merlin. Ich weiß gar nicht, welcher Sender die produziert hat. Ich glaube, die BBC. Aber das ist auch nur ein gängiges Beispiel. Und zeigt eben, dass die Leute bis heute noch von dieser Figur fasziniert sind. Und bei Harry Potter ist es ja, verhält es sich ähnlich. Also ich finde dafür, dass der letzte Film 2012 rauskam und der letzte Band 2007 fertiggestellt wurde, interessiert die Leute bis heute noch Harrys Geschichte und man versucht immer noch auf viele Sachen, die J.K. Rowling gar nicht eingebaut hat oder die sie nur vage erwähnt hat, Antworten zu finden und diskutiert auch gerne weiter darüber. Ja, um nochmal zu Arthus zurückzukommen, nämlich, und zwar will ich mich zuerst in diesem Teil mit ihm beschäftigen, weil ich nämlich davon ausgehe, dass wir alle Harrys Werdegang oder wer er ist, wann er geboren wurde, wer seine Eltern waren, ziemlich gut kennen. Aber Arthus bedarf dann doch noch einmal einer näheren Untersuchung. Ja, Arthus ist für viele große Taten begangen, die ihm eine gewisse Unsterblichkeit assoziieren. Und genau damit will ich zunächst anfangen. Und zwar mit der Frage, wer war König Arthus? Eine kurze Kurzbiografie, wie ich das so gerne nenne. Ja, Arthus selbst, hat er gelebt, hat er nicht gelebt? Die große Frage, die man sich bis heute stellt und auf die, glaube ich, keiner eine richtige Antwort finden kann. Die andere Frage ist ja auch, ob man überhaupt auf diese Frage eine Antwort finden möchte, weil man ja sonst denken könnte, okay, gut, wir haben jetzt herausgefunden, Arthus gab es gar nicht und es gibt diese ganzen Sagen um ihn und die ganzen Geschichten, sind die dann fake oder nicht? Also ich glaube, es hat doch schon so ein bisschen einen mythischen Charakter oder so ein bisschen was Unsterbliches, wenn man immer die Frage im Hinterkopf hat, hat er gelebt, hat er nicht gelebt? Aber ich meine ja, wie soll man das auch herausfinden, wenn der arme Gute schon ja, ziemlich lange tot ist oder gar nicht mehr verweilt oder auch einfach Dokumente fehlen, die einem wirklich bezeugen, ob er wirklich gelebt hat. Denn darauf sind wir heute, also in der heutigen Zeit, angewiesen, wenn wir uns mit der früheren Neuzeit beschäftigen, mit dem Mittelalter oder dem frühen Mittelalter. Dann brauchen wir unbedingt Belege, Beweise, Dokumente, falls die nicht irgendwie von Krieg oder von Feuer zerstört wurden. Dann stehen wir ziemlich ratlos da. Aber ja, zurück zu Arthus. Dieser Guter ist eine wichtige Figur in der Mythologie Britanniens. Und im Zentrum dieser ganzen Geschichte um König Arthus steht er selbst, der als ein gerechter Herrscher angesehen wird und der sich als Anführer der Ritter der Tafelrunde behauptet. Beraten wird Arthus von Merlin, dem mächtigen Zauberer. Und Kernstücke der Legende um König Arthus sind weiterhin die Suche nach dem Heiligen Gral und natürlich der Ehebruch von Königin Guinevere. Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich ihren Namen aussprechen muss. Ich weiß, dass Harry in Harry Potter Ginny Ginevra nach ihr benannt wurde, aber naja, gut, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich gerade nicht weiß, wie ich ihren Namen, der, glaube ich, hier in der französischen Version aufgeschrieben wurde, aussprechen kann, aber meine Güte, ja, also der Ehebruch von Königin Guinevere mit Arthurs bestem Ritter Sir Lancelot. Ursprung aller heutigen Arthurs-Romane und Filme waren die mittelalterlichen Romane von Chrétien de Troyes, der etwa von 1140 bis 1190 gelebt hat. Und er beginnt sein Werk mit den Worten: Es ist mein Vergnügen, meine durchaus hörenswerte Geschichte über den König erzählen zu können, dessen Ruhm so groß war, dass die Menschen aller Welt noch immer von ihm sprechen. Damals zogen Horden von Barbaren durch das Land brandschatzten und verwüsteten es. Britannien fehlte ein starker Herrscher, der die Stämme vereinen und gegen die feindlichen Barbaren in den Krieg führen konnte. Einer Prophezeiung zufolge sollte sich dieser Anführer dadurch offenbaren, dass es ihm gelänge, das prächtige Schwert Excalibur aus dem Stein zu ziehen, in dem es seit geraumer Zeit feststeckte. Hier trat dann Artus in Erscheinung, der vermeintliche Sohn eines Ritters von Uther Pendragon, doch in Wahrheit des Königs eigener Sohn und damit, ja, dessen legitimer Erbe. Ihm gelang es schließlich, das Schwert aus dem Stein zu ziehen und er bestieg den Thron Britanniens. Es gibt natürlich viele andere oder weitere Stationen in Artus Leben, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, wie etwa die Ritter der Tafelrunde oder das berühmte Reich Avalon oder die Geschichte des Heiligen Grals. Diese Art von Geschichten muss man, so denke ich jedenfalls, auch selber nachlesen und sich davon faszinieren lassen. Doch auf den ersten Blick scheinen beide Protagonisten nicht viel gemeinsam zu haben. Schließlich sind sie auch in anderen Epochen unterwegs. Harry ist in der Neuzeit angesiedelt, unter den 90er Jahren. Und König Artus, den assoziiert man sofort mit, ja, dem Mittelalter. Dennoch ist es auffällig, dass sich ihre Wege oft schneiden. Und man sieht auch, dass die Geschichte dieser beiden Protagonisten auch genauso gut nebeneinander existieren könnte. Sowohl Artus als auch Harry haben ein Leben gelebt, das für sie vorbestimmt war. Oder anders ausgedrückt, ihr Schicksal war schon vor ihrer Geburt für sie vorbestimmt. Harry war der Einzige, der den Avada Kedavra-Fluch überlebte. Und das macht ihn gleich schon zu seiner Geburt so berühmt und besonders, weil etwas an ihm vorbeigegangen ist, was sonst bei anderen funktioniert. Resultat, er ist nicht gestorben und alle denken sich, wie hat ein kleiner Junge das bloß geschafft? Und eben wegen dieser Tat, für die er eigentlich nichts kann, schreibt man ihm sofort eine gewisse Führungsstärke zu. Denn wie ich eben schon meinte, ein kleiner Junge oder ein Baby, der noch nicht einmal sprechen kann, kann alles und jeden besiegen. Man muss sich nur an den Film Harry Potter und der Stein der Weisen erinnern, als Harry mit Hagrid in die Winkelgasse gehen wollte und dort im Pub auf die anderen, ja, Bewohner der Zaubererwelt traf und alle sofort von ihren Gesprächen aufgehört haben und unbedingt mit ihm reden wollten. Da muss man auch denken, okay, gut, er ist gerade 11 Jahre alt, hat noch nicht mal die Secondary School angefangen und wird schon als eine berühmte Persönlichkeit gehandelt. Ja, und hier sehen wir auch schon ein literarisches Muster. Und zwar haben wir es hier mit einem unschuldigen, jungen Kerl zu tun und der anscheinend schon das gesamte Übel von der Welt beseitigt hat. Und das noch nicht einmal mit viel Mühe. Er war einfach nur da. Ja, es gibt auch viele Stellen, die das behaupten und die Parallelen sind durchaus überschaubar zu Arthurs Geschichte. Doch zuerst einmal, was kennzeichnet die britische Mythologie aus? Die britische Mythologie ist eng mit die der keltischen verbunden. Man unterscheidet zwischen der schottischen, irischen, walisischen und der englischen Legenden. Und an dieser Stelle auch noch ein kurzer, ja, Lesetipp von mir. Und zwar habe ich einem ein Buch zugelegt, das sich eben mit solchen Legenden befasst. Und zwar heißt das Monstrous Tales. Und das ist eine Ansammlung von verschiedenen Legenden und auch englischen oder keltischen und auch irischen Sagen, die eben, ja, zum Thema haben, was passiert nach dem Tod oder was sind für unheimliche Sachen passiert. Und ich finde, das deckt das alles noch einmal schön ab und hat mir selber auch beigebracht, dass es in verschiedenen Kulturen verschiedene Geschichten gibt, die sich auf jeden Fall lohnen anzugucken. Ja, für die keltische Mythologie der vorgeschichtlichen und antiken Zeit sind kaum direkte schriftliche Quellen überliefert und stattdessen hat man es mit einer mündlichen Überlieferung zu tun. Und wie muss man sich eine mündliche Überlieferung vorstellen? Ich sage das immer so, dass es nach dem Lagerfeuerprinzip funktioniert. Und so erzählt es sich jemand, zum Beispiel an einem Lagerfeuer. Es festigt sich in der Gesellschaft, weil ich es weitererzähle und diese Person erzählt es auch weiter. Und dann verstreichen ein, zwei, meinetwegen auch drei Generationen und diese Geschichte wird bekannt und ja, bewährt sich eben. Die Berichte antiker, griechischer und römischer Autoren sowie die viel später von christlichen Mönchen verfassten Manuskripte von den britischen Inseln geben weitere Informationen eben über diese Legenden. Und das sind mitunter die wichtigsten oder teilweise auch die einzigen Quellen, auf die wir uns heute berufen können. Die schriftlich überlieferten Texte lassen sich folgendermaßen aufteilen. Und zwar sind das einmal mittelalterliche Texte in lateinischer oder angelsächsischer Sprache. Während für Wales ebenso wie für Irland die mönchischen Manuskripte, also die Manuskripte der Mönche, Basis der Überlieferung sind, ist es in Schottland eine mündliche Tradierung in Form von ja, balladenähnlichen Liedern, die bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts noch immer gesungen wurden. Als sagenhafter Stammvater der Britannia gilt Prydain, auch Britus genannt. An den Überlieferungen in der geschichtlich unzuverlässigen Historia Regum Britanniae, auf die ich gleich näher zu sprechen komme, also übersetzt heißt es erstmal die Geschichte der Könige Britanniens von Geoffrey von Monmouth. Und dieser Geoffrey erwähnt eben in dieser Geschichte, die er verfasst hat, die Geschichte der Könige Britanniens, die Landnahme Englands. Und Sir Geoffrey von Monmouth muss ich noch einmal zu sprechen kommen, weil er eben für König Arthur sehr wichtig ist. Geoffrey hat im 12. Jahrhundert in Wales gelebt und war ein Geistlicher und Schriftsteller. Und der Name erschien zum ersten Mal in einer Urkunde in Oxford und so wissen wir auch sicher, dass er gelebt hat. Ja, und Geoffrey verfasste die Historia Regum Britanniae, die nach antikem Vorbild das Leben der britischen Könige beschreibt. Diese Historia beginnt mit Brutus von Britannien, der als Ahnherr aller Briten festgeschrieben wird und reicht bis Caswallon. Ich hoffe, ich habe das wieder richtig ausgesprochen. Und zwar dem König von Nordwales, der von etwa 625 bis 634 regierte. Und eben in dieser Historia Regum Britanniae wird die Artus-Sage erst einmal in ausgeschmückter Form dargestellt. Das ist also die erste Quelle, mit der wir es zu tun haben, wenn wir uns mit Artus beschäftigen wollen, weil eben dieser Geoffrey diese Geschichte, die uns bis heute festhält und fasziniert, erwähnt und ja, komplett erzählt. So, und jetzt gehe ich auch schon wieder auf Harry und Artus ein. Viele literarische Ideen werden nicht einfach so geboren. Als Autor hat man durchaus die Möglichkeit, sich von anderen Figuren inspirieren zu lassen und auch ihre Geschichte zu adaptieren. Adaption heißt an dieser Stelle auch nicht immer gleich Plagiat. In der Literatur finden sich oft die gleichen Muster oder Ideen wieder, wie zum Beispiel die Geschichte um Kain und Abel in der Genesis. John Steinbeck, US-amerikanischer Autor, griff dieses Thema um ungleiche Brüder in seinem 1952 erschienenen Roman Jenseits von Eden wieder auf und setzt eben dasselbe Vorgehen ein und eigentlich so ziemlich das gleiche Muster. Verschiedene Generationskonflikte innerhalb einer Familie, die Neidfrage zwischen Brüdern und die Vernachlässigung des Vaters und die Buhlung um die Liebe und Anerkennung des Vaters, die eben einem Sohn verwehrt wird und weswegen sich der eine Sohn eben entschließt, also dem anderen Leid hinzuzufügen. Und ja, so viel zum Thema literarische Ideen und Motive. Man kann demnach eine Geschichte immer wieder neu erzählen, denn Literatur selber ist natürlich nichts Statisches. Und J.K. Rowling, die selber auch Literatur studiert hat, weiß darüber ziemlich gut Bescheid. Und damit meine ich die Metapher des Classic Hero. Die Autorin hat nämlich ihren Protagonisten Harry stark nach Artus ausgerichtet. Eine Gemeinsamkeit, die sich wiederfindet, ist der Hero, also der Held selbst als Person und sein Quest, also seine Aufgabe. Harry und Artus sind die ausgesprochenen Hauptprotagonisten in ihren jeweiligen Welten. Man kann ziemlich genau davon ausgehen, dass Harry der wichtigste Charakter in der gesamten Reihe ist, auch wenn Hermine oder Ron auch von Bedeutung sind, es dreht sich die gesamte Geschichte doch um Harry. Beide haben ihre Eltern früh verloren und beide mussten Aufgaben bewältigen, die ihr Schicksal bestimmte. Und zu guter Letzt, beide hatten natürlich einen alten Mentor, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich finde auch, dass Harry und Artus in das Schema des Classic Hero oder klassischen Helden fallen. Genauer gesagt folgen ihre Werdegänge dem Prinzip, dieses Leben, was du jetzt hast, wurde für dich ausgesucht. Und zwar hat Harry den Fluch, den Todesfluch, Avada Kedavra überlebt. Und wenn jemand etwas macht, das zum ersten Mal funktioniert, dann wirst du eben automatisch mit Charakterzügen wie Führungsstärke, Leadership oder Stärke assoziiert. Und das sieht man auch an Harrys erster Reise im Hogwarts Express, als die Weasley-Zwillinge ziemlich ja, erstaunt von Harry waren und Ron auch seine Faszination vor diesem Jungen einfach nicht verbergen konnte. Weil Harry den Fluch überlebte, hat er insgesamt oder vielmehr indirekt die gesamte Zaubererwelt ja eigentlich schon von den Mächten Voldemorts befreit. Und stellt euch das mal vor, es gibt einen Krieg, der schon ein paar Jahre lang wütet und der ist plötzlich vorbei von einem Schlag auf den anderen, weil ein kleines Baby Voldemort aufgehalten hat. Und von einem jungen Alter hatte Harry eben einen gewissen Ruf zu verteidigen. Und wie sieht es dann mit Artus aus? Der Zauberer Merlin, der sein Leben rückwärts lebte, wusste bereits, zu welcher Person der kleine Artus heranwachsen würde. Merlin ist genau genommen die Person, die Artus Leben vorbestimmte, indem er Uta Pendragon bat, ihm seinen Sohn zu überlassen. Andererseits hätte Uta Merlin wirklich seinen Sohn überlassen, einfach so, ohne Wenn und Aber, wenn es eben nicht für diese eine Sache gewesen wäre. Die Geschichte hätte eben auch an dieser Stelle anders ausgehen können. Und überhaupt, es war auch Merlin, der das Schwert in den Stein meißelte und die Prophezeiung verkündete, dass nur der wahre König Englands das Schwert hinausziehen könne. Er hat demnach die Umstände, wie Artus zu dieser Aufgabe kam, geschickt konstruiert im Hintergrund, während das bei Harry eher Zufall war. Oder wohl eher nicht Zufall, Voldemort hat sich natürlich bewusst für Harry entschieden, aber wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass auch genauso gut Neville Longbottom der Auserwählte hätte sein können. Weil, nicht vergessen, wir haben die Prophezeiung im 5. Band im Orden des Phönix und diese Merkmale des Auserwählten treffen genauso gut auf Neville zu. Was wir aus den Büchern mitnehmen: Harry hätte ein normales Leben leben können, wenn seine Mutter oder seine Eltern nicht gestorben wären und wenn Voldemort stattdessen Neville ausgesucht hätte. Artus auf der anderen Seite wuchs in relativ normalen Verhältnissen auf. Dasselbe kann man jedoch nicht von Harry behaupten. Stichwort Familie Dursley und ihre abartig schlechte Behandlung des kleinen Harry. Eine weitere Gemeinsamkeit, auf die ich eingehen will, ist, dass beide wortwörtlich exakt und genau dafür existieren, die Menschen und ihre Welt zu beschützen. Als Baby hat Harry die Welt unwillentlich von ihrer größten Gefahr befreit. Leute sahen ihn auch als eine Figur der Hoffnung an, dass Voldemort nie wieder zurückkehren könne. Harry wurde auch als der Einzige benannt, der die Welt vor Unheil abwehren kann. Siehe Professor Trelawneys Prophezeiung, die sie leider unwissentlich oder unwillentlich verkündete und wir eben betitelt, dass die Person, die Voldemort auserwählt, eben die einzige Person ist, die den bösen Zauberer besiegen kann. In Artus verhält es sich ein bisschen anders. Artus wurde von Geoffrey Monmouth in seinem Werk als der direkte Held dargestellt, der England von den Sachsen befreien würde. Wenn immer die Leute nämlich Angst haben, sei es in Kriegszeiten oder nach einem Krieg, kreieren sie gerne eine Heldenfigur, der sie trotz aller Umstände beschützt. Ein wilder Held, ein Held sein. Bei Artus kann man meiner Ansicht nach stark davon ausgehen, ja, er weiß, dass er für diese Aufgabe geboren ist und nimmt die Herausforderung an. Bei Harry gehe ich eher davon aus, dass er sich wünschte, ein normales Leben zu haben. In den Legenden bezeichnet man König Artus als den ultimativen Helden, den Friedensbringer von Camelot schlechthin. Er erscheint wie ein Fels in der Brandung, der nichts falsch machen kann. Dass Harry und Artus ein einfaches Leben gehabt haben, wäre untertrieben. Sie beide haben ein sehr öffentliches Leben gelebt und alle ihre Schritte wurden beobachtet und kommentiert und bewertet und in den Zusammenhang gebracht. Die Schwierigkeit besteht darin, dass als Held jemand beschrieben wird, der sein Leben einer größeren Sache widmet. Und das sieht man auch an beiden Figuren, weil es geht wortwörtlich um die Existenz ihrer jeweiligen Welten. Zum Schluss möchte ich noch auf die wichtigste Frage eingehen, und zwar, wofür lebt der Held eigentlich? Was ist seine Aufgabe? Ihre Aufgaben sind zugleich ihre Bestimmung. Man kann sich Harry nicht einfach als einen normalen Jungen vorstellen. Und Artus' Aufgabe kennen wir alle, nämlich den Heiligen Gral zu finden. Und auf den Heiligen Gral gehe ich an dieser Stelle doch noch einmal kurz ein. Seit Jahrtausenden suchte die Menschheit nach dem Heiligen Gral, aus dem Jesus beim letzten Abendmahl getrunken haben soll. Und so auch die Ritter der Tafelrunde. Der Legende nach soll der Heilige Gral Unsterblichkeit bringen, dennoch wurde er nie gefunden. Heute steht der Heilige Gral symbolisch für die ewige Suche, bei der man zwar immer wieder andere Ziele erreicht, aber nie endgültig ankommt. Und der Weg ist an dieser Stelle das Ziel. So sehr es auch König Artus versucht, er hat es nicht geschafft, den Heiligen Gral zu finden. In Harry Potter hingegen wird Voldemorts Ziel, nämlich Unsterblichkeit zu erlangen, gleichzeitig auch so Harrys Ziel. Denn er ist der Einzige, der den bösen Zauberer aufhalten kann. Dabei darf man auch nicht vergessen, Harry und Voldemort sind auf Augenhöhe. Und zwar sind sie gleichwertige Gegner. Und ich finde auch, dass Harry mehrmals bewiesen hat, dass er fähig ist, Voldemorts Taten zu hintergehen. Mal abgesehen davon, von dem einmal, wo er ein kleines Baby war, hat er zum Beispiel in Harry Potter und der Feuerkelch eindrucksvoll bewiesen, dass er Herr Voldemort zwar nicht aufhalten kann, ihm aber trotzdem noch etwas entgegensetzen kann. Eine Sache, die ich auch interessant finde, ist, wie würden sich eigentlich beide Protagonisten verhalten, wenn sie aufeinandertreffen würden? Dieses Gedankenspiel kann man gerne weiter ausführen. Und ich glaube auch, dass Harry in gewisser Weise von Artus fasziniert gewesen wäre. Eben weil Artus dann schon in so frühen Jahren seine Stärke unter Beweis gestellt hat und als der Held auftritt, dem man bekanntermaßen auch viel Vertrauen entgegenbringt. Und schließlich noch das wichtigste Attribut: Beide Helden sind britische Helden, ohne jetzt irgendeinen Nationalstolz einzuführen, aber es sind beides englische Geschichten, die in England spielen und ja. In gewisser Weise wurde Artus auch zum König geboren. Harry wollte diese Aufgabe nie haben, wusste auch selber, dass ihm diese Verantwortung vieles gekostet hat. Einerseits seine Eltern, Sirius und auch eine normale Kindheit. Harry hat natürlich seine Bestimmung nicht ausgewählt, aber welcher Held hat das schon? Und das macht uns Harry für uns doch noch ein bisschen nahbarer. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das wichtigste Symbol für beide Helden das Schwert ist. Excalibur und Godric Gryffindors Schwert sind starke Symbole, die man auch so nicht vergisst. Vor allem auch aus dem Grund, weil die Helden immer damit porträtiert werden. Es ist schwierig, ein Bild von Arthas zu finden, wo er nicht mit seinem Schwert Excalibur ja, dargestellt wird. Und auch bei Harry hat das Schwert von Godric Gryffindor eine symbolträchtige Bedeutung an. Und auch schon deswegen, weil er damit in der Lage war, zwei von Voldemorts Horcruxen zu besiegen. Okay, gut, beim zweiten Mal war es nämlich Neville, der Nagini den Kopf abgeschlagen hat, aber naja. Das Schwert hat in der reinen Symbolsprache vor allem die Bedeutung der Teilung und des scharfen Durchtrennens. Damit ist einerseits die scharfe Urteilskraft des menschlichen Verstandes gemeint. Im Zusammenhang mit physischer Kraft, also Königswürde, Autorität, Schutz, Mut, Stärke, verbindet sich diese mit Willen und Verstandskraft zu Gerechtigkeit, Mäßigung und Urteilsfindung. Und so ist das Schwert auch als ein Zeichen der Gerichtsbarkeit anzusehen. Nicht ohne Grund ist ausgerechnet Gryffindors Attribut ein Schwert. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja doch, dass Gryffindor das einzige Haus ist, bei dem Voldemort kein Artefakt stehlen und in einen Horcrux verwandeln kann. Für Artus hingegen ist sein Schwert der ultimative Beweis, dass auch er der wirkliche König ist. Und für ihn als König ist das Schwert natürlich zugleich ein Machtsymbol. Könige tragen ein Schwert, Ritter sowieso, aber auch Heilige und Engel werden oft damit dargestellt. Und Schwerter selber dienten nicht immer bloß als eine Waffe. Sie wurden den Göttern zum Beispiel als Opfer dargebracht, sie waren ein Symbol für die Rechtsprechung und wen wundert es da, dass Artus, der als Retter Englands betitelt wird, ein Schwert als Attribut besitzt. Und natürlich auch auf der anderen Seite Godric Gryffindor, der Gegenspieler von Salazar Slytherin. Es ist gemeinhin bekannt, dass der Gegensatz Slytherin Gryffindor, Löwe, Schlange, Grün gegen Rot, als der Kampf zwischen Gut und Böse ist. Und Godric, der hier in dieser Konstellation eben der Gute ist, hat dann nicht ohne Zufall ein Schwert. Auch zum Schluss sage ich dann wieder Tschüss und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Falls ich euch für das Thema begeistern konnte, hier noch einmal ein paar weitere ja, Tipps von mir, Büchertipps, Literaturhinweise, wie auch immer. Und zwar meine ich an dieser Stelle die Canterbury Tales, die auch eine Ansammlung an altenglischen Geschichten sind. Sie wurden auch etwa in dem Zeitraum wie König Artus niedergeschrieben. Und dabei handelt es sich um eine Gruppe Pilger, die von London aus nach Canterbury reisen. Und während der Reise wetten sie, wer die beste Geschichte erzähle, habe gewonnen und ja, der bekommt dann ein Essen in Canterbury, wenn sie dann dort angekommen sind. Ja, und diese Geschichten, die sich eben diese einst Pilger erzählen, sind die Canterbury-Sagen. Also haben wir es hier auch mit einer gewissen Rahmenerzählung zu tun. Ein faszinierendes Thema, von dem ich auch in Zukunft mehr erzählen werde. Aber bis dahin, wie schon gesagt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und macht's gut!